Herzlich willkommen zum heutigen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Heute habe ich einen Umsetzungsguru und Content-Marketing-King als Interviewgast, Dave Brüch. Lieber Dave, liebe Grüße und herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo Nadine, ja, ich freue mich bei dir zu sein und vielen lieben Dank für die schöne Vorstellung. Das hat sich schon mal sehr gut angehört, sehr vielversprechend.
Ich bin auch sehr gespannt, weil eigentlich bist du ja der Podcast-Father von uns beiden. Wenn ich mal überlege, du hast 3 Podcasts im Moment. Da ist Kopfschlägpotenzial, 5-Ideen-Podcast und Fang an. Das ist ja Content ohne Ende, was du uns lieferst. Und das wünsche ich mir natürlich auch jetzt für das Interview, dass du uns Content ohne Ende lieferst.
Sehr gerne.
Welches war eigentlich der erste Podcast?
Ja, also der erste Podcast war der 5-Ideen-Podcast. Mhm. Mit dem habe ich ungefähr, ich glaube, es war 2016 angefangen. Und ich habe ja den gleichnamigen YouTube-Kanal, den 5-Ideen-YouTube-Kanal. Mhm. Und als erstes war die Idee, einfach aus den Inhalten des 5-Ideen-YouTube-Kanals, wo ja 5 Ideen aus Sachbüchern animiert dargestellt werden, einfach nur die Tonspur zu veröffentlichen. So, aber dann war mir das im Endeffekt zu blöd am Anfang, ja, weil ich habe gedacht, das ist irgendwie kein Mehrwert, das hat auch keinen Spaß gemacht, einfach nur diesen Ton rauszurechnen und da zu veröffentlichen. Ich habe aber am Anfang auch das Potenzial vom Podcast nicht so richtig wahrgenommen. Also als ich 2015, 2016 darauf angesprochen wurde, habe ich noch so gedacht, Podcast und so, ist doch viel Schwarz-Weiß-Fernsehen, ja, ehrlich gesagt. Und habe dann erst so darüber nachgedacht. So, und dann irgendwann im Laufe des Jahres 2016 war es dann so, dass ich den Entschluss getroffen habe, die Podcasts zu starten, weil ich bei den Online-Marketing-Rockstars war. Mhm. Und die erzählt haben, wie viele Leute sie über Podcasts erreichen. Ne? Die hatten auf ihrem Festival hatten sie halt so einen Stand, wo sie ihre eigene Podcast-Agentur vorgestellt haben. Podstars heißen die. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, wenn ich hier wieder zurückkomme, dann werde ich jetzt mein Podcast-Konzept nochmal überdenken und dann damit neu starten mit dem 5-Ideen-Podcast. So, das habe ich auch getan, hat mittlerweile über 200 Folgen online und macht mir auch super viel Spaß und ist jetzt thematisch das gleiche wie im YouTube-Kanal, aber vom Konzept her was ganz anderes, weil man da noch viel tiefer reingehen kann in die Bücher, weil das Medium-Podcast viel mehr Raum lässt für intensivere Gespräche, für philosophische Ansätze, könnte man sagen. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass bei mir, bei meinen Hörern auf dem Kanal, die Sendungen, wo ich philosophisch, sage ich jetzt mal, über ein Thema spreche, also so würde ich es mal benennen, ja, wo ich so meine Meinung einfach zu einem Thema sage, über 20 Minuten, dass die eigentlich immer am besten ankommen. So, und ja, damit hat alles angefangen und das läuft jetzt schon seit 2 Jahren oder 3 Jahren fast. Und die anderen Podcasts sind für mich halt Themen-Podcasts, die mit dem Thema ausgegliedert sind aus dem anderen Podcast, weil das für ein spezielles Konzept hat und auch für eine spezielle Hörerschaft ist. So, und das machen nicht viele, dass sie verschiedene Podcast-Formate haben. Ich mache das, weil ich auch Vorbilder habe, die zum Beispiel 3 oder 5 oder 7 Podcast-Sendungen haben. Ja, weil die wirklich für jedes Konzept eine eigene Podcast-Sendung haben. Einen sage ich jetzt mal für, es gibt ja viele artverwandte Themen. Ja. Bei dem einen geht es dann zum Beispiel um Thema Geld. Im nächsten geht es ums Thema quasi Erfolg und Partnerschaft. Also mehr so Liebe oder sowas. Mhm. Ja. Also dass man halt sozusagen solche Themen dann halt auch so ein bisschen separiert. Mhm. So, und das war die Idee bei den anderen Podcast-Formaten. Kopfschlägpotenzial und Fang an, die auch gleichnamig sind zu meinen beiden Büchern.
Genau. Und gerade das Thema Fang an, wenn ich mir den Titel schon anhöre und lese, wie schnell setzt du denn um? So von der Idee des Podcasts bis hin zu, ich mach einfach mal.
Ja, also ich bin definitiv eher einer von der schnellen Sorte, würde ich jetzt mal sagen. Speed of Implementation ist ganz, ganz groß. Also nicht nur beim Podcast, sondern auch bei anderen Dingen. Ich habe da aber nicht so viel Befürchtung. Ich glaube, man darf da halt einfach nicht so viel Angst haben. Und dann sieht man es auch durch. Seitdem ich das Buch geschrieben habe, haben mir immer wieder Leute gesagt, ja, das Problem ist ja eigentlich nicht das Anfangen, sondern das am Ball bleiben. Ja, also es gibt natürlich dann noch viele, die auf der Strecke bleiben, nachdem sie angefangen haben. Aber in erster Linie glaube ich, dass ganz viele nicht anfangen, sondern immer in der Meta-Ebene bleiben und immer sagen, ich könnte, ich hätte, ich wollte irgendwann mal, ja. Entweder nur darüber quatschen, also die Schnacker sind, oder die Perfektionisten, die so lange planen und planen und planen und planen, aber nicht rausgehen. So, und genau für die, alle, die nichts machen oder Schnacker sind oder Planer sind, ist dieses Buch, damit sie ihre Sachen endlich mal packen und mal sich trauen, den Schritt zu gehen über die Linie. Ich sehe das immer wie so ein Sprung in den See. So, dass ich war mal in Skandinavien, in Schweden, im Wald. Ja, da gibt es ja viele Seen. Und dann war ich mitten im Wald, einsam an so einem See. Man steht dann so auf dem Steg. Und man hat Angst, reinzuspringen. Es war Sommer, ja. Aber man denkt sich, scheiße, ich weiß nicht, wie kalt das ist. Ich weiß nicht, wie tief das ist. Ich weiß nicht, ob das hier gesund ist. Ja, ich weiß nicht, ob da Scherben sind. Ich weiß nicht, wie komme ich hier schnell wieder raus? Wo liegen meine Sachen? Wo liegt mein Handtuch? Ich meine, mit so einem Beispiel kann man sich, glaube ich, ganz gut verdeutlichen. So ist es mit allen Sachen. Egal, ob das ein Podcast ist, den du startest, oder ein Projekt, oder du schreibst ein Buch, oder was auch immer. Du hast immer diesen ersten Schritt, wo du ins Wasser springst. Und wenn du dann erstmal reingesprungen bist, dann siehst du halt, wie es ist. Ja, und das Buch ist genau deswegen da, damit du diesen ersten Schritt machen kannst, dass du anfängst. Und die Techniken, die ich da beschreibe, also die ich so persönlich nutze, die kann ich halt auch nur empfehlen, weil ich die ja auch benutze. Ja? Deswegen, es ist jetzt kein, ich würde sagen, es ist jetzt kein Ratgeber, sondern es ist ein Sachbuch und beschreibt halt, wie ich das mache. Und man kann immer sehr viel davon lernen, was andere Leute machen oder gemacht haben, und dann sich selber rausziehen, was man selber davon gut findet für sein Leben. Ja? Weil ich kann nicht dir sagen, wie du es machen sollst, sondern ich sag dir, wie ich es mache. Und wenn du sagst, jo, das zieht sich für mich gut an, das werde ich mir mal rausziehen. Ich glaube, das ist eher so der Weg.
Hast du dann eventuell, weil du hast es ja gerade gesagt, einfach keine Angst haben, sondern machen, anfangen. Aber es sind ja häufig diese Angsthürden da. Und da von deiner Seite aus, weil du aus meiner Sicht der Umsetzungsguru bist, irgendein Tipp, wie ich es schaffe, entweder die Angst zu umgehen, kleiner zu machen, drüber zu steigen. Also was mache ich damit, wenn die einfach da ist?
Ja, es ist klar, also alle Menschen haben Angst, das ist ganz normal. Ne? Das ist ja auch eine ganz natürliche Reaktion zur Vorsicht. Der Körper will am liebsten alles, was ihn beängstigt, aus dem Weg gehen. Ja, weil er dachte, okay, bevor mir irgendwas passiert, bleibe ich sozusagen lieber in der Höhle. Ja, und wir sind auch von unserem tiefsten Inneren her, sind wir eigentlich sehr paranoid. Weil Steinzeitmenschen sind paranoid gewesen. Also das ist evolutionär bedingt. Erstmal Vorsicht, steck dir nicht jede Beere in den Mund. Und wenn irgendwas giftig oder gefährlich ist, dann wird es halt oft weitererzählt. Weil man alle anderen im Rudel oder wie auch immer in der Gruppe schützen will. Das heißt, wir sind aufs Negative konzentriert und sagen, 10-mal weiter, pass auf, ist nicht diese Beere. Ja, und das ist unser Urinstinkt, der in uns ist. Aber wenn wir so negativ an die Sache rangehen, dann bräuchten wir ja gar nichts mehr machen. Ja? Das müssen wir uns mal verdeutlichen. Und im Grunde genommen ist Angst natürlich virtuell. Also wir haben Angst vor etwas, was uns jetzt nicht wirklich schaden kann, weil wir werden, wenn wir den Sprung nicht machen ins kalte Wasser, niemals erfahren, war es kalt oder nicht. Ja, sondern die Angst ist sozusagen nur vorher da. Und wir kennen ja auch viele Situationen, wo wir in die Angst gegangen sind oder durch die Angst gegangen sind und wir haben es geschafft. Und darauf müssen wir uns besinnen. Wenn man sich selbst daran erinnert, an erfolgreiche Momente, wo man genau sowas schon durchschritten hat und das sich immer wieder ins Unterbewusstsein holt, dann hat man danach auch weniger Angst. Wenn du durchs Feuer gegangen bist, ja, battle scars are beautiful, also Narben aus dem Kampf sind schön sozusagen, ist ein englisches Sprichwort, dann diese Narben, die stärken ja auch das Gewebe. Ja? Also und ich meine, ich habe auch schlechte Sachen erlebt, aber ich habe halt dadurch, dass du die Erfolge, die du aufweisen kannst, die machen dich halt stark für die nächsten Schritte. Ja? Und von daher, man muss sich dann auch immer wieder bewusst machen, erstens, was sind meine Erfolge? Gerne auch aufschreiben. Also ich schreibe jeden Tag meine Erfolge auf. Und dann, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Frag dich das oder schreib dir das mal auf. Und das ist meistens gar nicht so schlimm. Ja, das sind jetzt keine lebensbedrohlichen Probleme, die entstehen, wenn wir irgendwas machen. Ja, sondern wir, das, was eigentlich eher das Problem ist, dass wir uns halt nicht trauen, richtig anzufangen. Und dann nehmen wir halt jedes noch so kleine Ding und machen daraus was ganz Großes, eigentlich als Ausrede, warum wir es nicht machen.
So. Das definitiv. Und da kommt mir so sofort ein Beispiel in den Kopf, nicht anzufangen oder es gar nicht zu versuchen. Wenn ich mir mal überlege, wenn jeder, der kleine Kinder hat, kennt die Situation, wenn die anfangen zu laufen und die sich im Vorfeld schon überlegen würden, wie wäre es, wenn ich jetzt hinfallen würde? Und dann würde ich, und jetzt baue ich mal so ein richtiges schönes Szenario aus, dann falle ich hin und falle mit meiner Stirn auf eine Ecke des Schrankes. Und die Ecke des Schrankes bohrt sich in meinen Kopf hinein. Und jetzt könnte es eklig werden, was mit der Ecke des Schrankes noch alles passieren könnte. Dann ist also mein Leben vorbei. Und wenn wir, glaube ich, als Kind schon diese Ängste und diese Bedenken hätten, die wir als Erwachsene ja häufig haben, dann würden wir alle kriechend durch die Welt laufen.
Ja. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. So muss man es halt sehen. Ja. Die Kinder fallen ja auch sehr, sehr oft hin, bevor die mal anfangen zu laufen. Und das ist auch das, was man von allen, in allen Biografien immer wieder liest. Diese Rückschläge, davor darf man keine Angst haben. Die gehören einfach dazu. Aber wenn man das halt nicht macht und immer auf Nummer sicher gehen will, ja, dann wird man halt, es gibt ja diesen Spruch, wenn du dir alle Türen offen lässt, dann bleibst du auf dem Flur. Das ist die Frage, was du willst. So, willst du einfach auf dem Flur bleiben? Ja, oder also es ist natürlich auch nicht unbedingt jeder dafür gemacht, ja. Manche brauchen, sind halt, haben ein größeres Sicherheitsbewusstsein. Aber ich denke mir, dass es halt wirklich hauptsächlich eine Kopfsache ist, was man da für ein Risiko eingehen kann. Es kann natürlich auch helfen, wenn du in der Hinterhand hast, also nachdem du angefangen bist, hast du ein gutes Konzept dahinter. Weil dann, manche haben ja auch Angst, den ersten Schritt zu gehen, weil sie sagen, ich weiß nicht, was ich danach mache. So, ja. Das ist, würde ich ja auch, habe ich ja in meinem Buch auch beschrieben. Also worauf achtest du mit deinem Team? Worauf achtest du, wie du zum Beispiel Prozesse aufbaust? Oder wenn du jetzt, du kennst das vielleicht oder viele kennen das, wenn du zum ersten Mal eine Idee hast und denkst dir, oh, das ist eine geile Sache, das könnte ich mir irgendwie vorstellen, da was zu machen. Diese Idee auf jemanden anders zu projizieren oder den mit dieser Idee zu infizieren, ist gar nicht so einfach. Weil wir können ja die Gedanken nicht rüberbeamen. Wenn das ging, würde, wäre das richtig cool. Aber dann könnte ich sagen, okay, Nadine, klick. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und dann sagst du, ey, geil, würde ich vielleicht noch so machen oder das oder nee, machen wir nicht. Aber ich muss halt das quasi übersetzen. Die Gedanken durch den Mund übersetzen, sodass du sie einigermaßen verstehst, was ich eigentlich gemeint habe. So, und da muss man halt, und da muss man die Leidenschaft ja auch entfachen. Das heißt, irgendwie so mit so viel Leidenschaft wie möglich da reingehen und dem anderen erklären, was man eigentlich machen will. Mit großen, bunten Stiften auf einem großen Blatt Papier oder was auch immer dein Style ist oder iPad, mir egal, aber dass der andere das versteht. Und vortanzen, springen, sagen, wie sich das anfühlt, damit der andere versteht oder das ganze Team, worum es da eigentlich geht, damit man die mit ins Boot holt. Und dass es nicht heißt, Moment mal, was soll der Quatsch? Nee, wir bleiben dabei, wir machen das alles so, wie es immer war. Na? Und das bremst ja dann halt auch aus. So, und das sind alles so eine Sachen, die ich dann so erkannt habe über Jahre, wo ich auch gemerkt habe, also man braucht das halt so, oder es funktioniert ja auch nicht mit jedem Team, und dann muss man halt schauen, dass man da einfach sich diese Sachen bewusst macht. Also es ist, glaube ich, wirklich hauptsächlich, dass wir es uns bewusst machen, dass wir uns verdeutlichen, was sind die Erfolgsfaktoren, was haben wir schon geschafft, wir können das machen, was ist eigentlich das Worst Case, was passieren kann.
Das auf jeden Fall. Was mir in dem Zusammenhang aber auch noch in den Sinn gekommen ist, da gleich mal die Frage an dich, ob du das auch kennst. Also bei mir ist es so, wenn ich etwas, einen Gastartikel zum Beispiel, schreibe und das Gefühl habe, ich möchte den sofort perfekt schreiben, dann brauche ich gefühlte Millionen Jahre, weil ich von Anfang an diesen Anspruch habe, es perfekt zu machen. Wenn ich aber für mich sage, ich schreibe einfach erstmal meine Gedanken runter, ohne den Anspruch zu haben, sie zu perfektionieren, fällt es mir und dann vielleicht auch meinem Umfeld leichter, Korrekturen vorzunehmen. Weil es einfacher ist, auch zu korrigieren, als etwas komplett Neues zu erschaffen. Und das ist für mich auch so ein Punkt, über diese Hürde, über die ich mittlerweile rübergegangen bin, dass ich gesagt habe, wenn ich etwas starte und irgendeine neue Idee habe und die erstmal konzipiere, habe ich für mich die Pflicht, und das ist jetzt persönlich meine Pflicht, die ich mir auferlege, es darf auf keinen Fall perfekt sein, sondern es muss erstmal irgendwie ein grobes Konzept sein. Und dann gehe ich ins Perfektionieren hinein und nehme dann unter Umständen auch mein Team oder das Netzwerk, um Ideen zu sammeln. Mir persönlich fällt es leichter, wenn ich das Thema Perfektionismus erstmal ganz hinten anstelle, wenn ich irgendwas entwickle. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich war früher, ich kann das genau nachvollziehen, ich habe nämlich früher immer gedacht, ich müsste, es müsste perfekt sein, ich müsste perfekt sprechen. Und das führte dazu, dass ich eigentlich eine Blockade hatte, die genau ins Gegenteil geführt hat. Und zwar habe ich dann gestottert. Also um bei deinem Beispiel zu bleiben, du schreibst jetzt einen Fachartikel zum Beispiel, und du ziehst wirklich von jedem Satz zum nächsten und denkst so, nein, das muss perfekt werden, und bist dann quasi gar nicht locker. Das ist dann halt wie beim Stottern. Wenn du die ganze Zeit nur das Problem so stark fokussierst, dann führt das eher dazu, dass du nicht locker lassen kannst und einfach drauf lossprichst. Und wir müssen uns bewusst machen, dass wir vielleicht nach Perfektion streben, aber erstmal alle auch Fehler machen. Wenn wir jetzt nochmal reden, dann muss jeder mal nachdenken, sagt mal oder und so weiter. Ja, es ist jetzt gar nicht so schlimm, wenn das jemand macht. Die meisten Leute merken das gar nicht. Oder ja, oder sie haben Angst, tief einzuatmen. Dann denken vielleicht alle, du bist außer Atem oder so. Ja? Dabei sind wir alle gleich da. Ja? Wir haben alle unsere Fehler. Wir haben auch unsere komische Aussprache oder irgendwie sowas. Und ich glaube, wenn du jetzt so einen Text runterschreibst, ist es erstmal wichtig, dass du es erstmal fließen lässt. Ja? Du lässt es erstmal fließen, so schnell wie es geht. Und wenn du zu oft bremst, kommst du meiner Meinung nach aus dem Flow. Und wenn du aus dem Flow kommst, dann brauchst du wieder eine lange Zeit, um wieder reinzukommen in den Flow. Und dann musst du dich immer fragen, was Perfektion ist ja total relativ auch. Ja? Es gibt ja die Perfektion ist ja nicht für jeden das Gleiche. Ja, für einen sind lange Sätze gut, für anderen sind kurze Sätze gut. Und du kannst sowieso niemals allen recht machen. Und das muss man halt irgendwann auch nochmal erkennen. Das heißt, für wen machst du es perfekt? Ja? Es muss also perfekt sein, so dass es dir gefällt, dass es deine Message ist. Und in der Physik, ich habe Medientechnik studiert, ja, und das ist ja nicht ein Elektrotechnik-Studiengang, also Ingenieursstudiengang, und da heißt es ja, Leistung ist Arbeit durch Zeit. Mhm. Und das musst du natürlich auch immer wieder im Kopf behalten. Wenn du jetzt das schreibst, musst du ja irgendwann fertig werden mit dem Text oder womit auch immer und hast nicht ewig damit Zeit. Das heißt, diese Deadline besiegelt dann sozusagen den Moment der Perfektion. So, also so pragmatisch sehe ich das. Ja. Wir haben, also wenn man jetzt ein Buch schreibt, ist noch umfangreicher als ein Fachartikel, dann kann man auch ewig daran rumdoktern und dann gibt's noch mal jemanden, der noch was hat und so weiter. Aber irgendwann ist dann der Termin, wenn es gedruckt werden soll und spätestens dann ist es in dem Fall dann perfekt. Oder ist es dann fertig, ne? Und sonst muss man halt in die nächste Auflage gehen. Aber auch alle Softwarehersteller und gehen ja so vor, dass sie halt sozusagen Work in Progress rausgehen können. Das heißt, halt noch nicht ganz fertig sind und schon mal arbeiten. Das neue Betriebssystem vom iPhone oder von welchem auch immer, ja, das ist erstmal noch nicht alles, funktioniert nicht alles so richtig, aber ist erstmal schon mal raus. So, und ich glaube, wir sollten viel mehr raushauen und probieren, als die ganze Zeit zu warten, dass es perfekt wird. Weil dann, weiß ich nicht, die Perfektion muss ja auch erstmal erkannt werden.
Das auf jeden Fall. Wie gehst du aber, du bist ja sehr stark in den Medien präsent, dann mit den Nörglern und Hatern um? Gerade die dann das Haar in der Suppe finden, merken, dass irgendwas aus deren Sicht nicht perfekt war, sie einen Fehler gefunden haben. Und gerade im Social-Media-Bereich ist es ja relativ schnell. Da bin ich anonym, da kann ich jetzt irgendwie mal etwas Unschönes, ich möchte es mal vorsichtig formulieren, ausdrücken, ohne dass mir was passiert.
Ja, das ist leider so, dass es das gibt und dass gerade, also auf YouTube ist es zum Beispiel auch schlimmer als auf anderen Kanälen, ja, weil viele da nicht mit ihrem richtigen Namen angemeldet sind. Bei Podcasts gibt es ja nicht so viele Kommentare. Und man muss dann gucken, okay, muss ich das jetzt ernst nehmen? Zum einen, ja, wenn das jetzt einfach nur eine Beleidigung ist oder gibt's auf jeden Fall viele Sachen, auch alle, mit denen ich zu tun habe, die halt, sobald sie in die Öffentlichkeit gehen, ja, und das macht man ja, wenn man einen eigenen Podcast macht, wenn man eigene YouTube-Sendungen macht und so, dann gibt's natürlich nicht nur Leute, die das feiern, aber du musst dich auf die konzentrieren, die im Raum bleiben und nicht auf die, die den Raum verlassen. Ich meine, du bist ja Speakerin, du kennst das ja, du präsentierst, und im Raum sitzen ein paar hundert Leute. Es gibt immer Leute, die gerade aufstehen, warum auch immer. Die gehen aufs Klo, die rufen ihre Mutter an, die gehen rauchen, was auch immer. Ja, aber wir können uns ja nicht auf die konzentrieren, sondern wir müssen uns ja auf die konzentrieren, die im Raum bleiben. Und selbst wenn irgendeiner irgendwas blöd findet, was du machst, ist ja egal, weil die meisten finden es super. Ja? Aber es ist natürlich so, dass es halt gerade so das Haar in der Suppe ist. Das kannst du auch niemandem recht machen. Ich erzähle gerne das Beispiel von unserer Tiefgarage. Wir haben eine Tiefgarage und wenn du aus der Tiefgarage rausfährst, dann ist da direkt der Fußweg, der Fahrradweg und dann kommt die Straße. Also ganz normal, wie man das halt so kennt. So, also kommt dann die Tiefgarage hochgefahren und dann hupe ich immer einmal kurz, damit, falls da noch jemand ist, gewarnt ist. Ja, du musst natürlich mit Schwung dann hochfahren, dann ganz oben bremse ich aber erstmal. So, also das ist ja die perfekte Vorsichtsmaßnahme, um irgendwie sicher aus dieser Tiefgarage rauszukommen. So, und da ist es dann immer so, dass irgendwelche Leute sich auch wegen irgendwas aufregen. Das geht ja gar nicht, dass ich hier hupe. Ja, und dann sage ich ja, was soll ich denn machen? Ich will ja, dass ich dich nicht überfahre. So, und der Nächste, wenn ich nicht hupe, sagt, Mensch, du kannst doch nicht einfach hier so rauskommen. Dann sage ich, wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Ich kann ja nicht immer mit drei Leuten erstmal die Straße absperren. So, also, oder dann fahre ich vor das Garagentor, ne? Und das ist dann keine elektrisch, also das Tor ist elektrisch, aber man muss das mit dem Schlüssel zumachen. So, dann regen sich die Leute auf, du hast hier nur 1,5 Meter Platz gelassen oder du hast nur so und so 5 Meter Platz gelassen. Das ist wirklich, was ich damit meine ist, wenn du aus einer Tiefgarage rausfährst, kannst du es niemandem recht machen. Du kannst nicht aus dieser Tiefgarage rausfahren und alle sagen, die da vorbeikommen, Mensch, das ist ja super, ich habe damit kein Problem, weil die Leute haben immer irgendwie ein Problem damit. Die laufen gerade verträumt da lang, die ärgern sich, dass da jemand rauskommt. Die fahren da mit dem Fahrrad lang, ärgern sich, dass da jemand rauskommt. Die wollen keine Hupe hören, die haben sich erschreckt. Ja, was auch immer. Sie müssen jetzt ein bisschen aufpassen und an dir vorbeifahren. Das heißt, du alleine bei so einem bescheuerten, einfachen Beispiel kannst du schon nicht den Leuten recht machen. Wie sollst du es ihnen dann recht machen, wenn es komplexer wird? Wenn du dich mit Themen auseinandersetzt, die mit ihrer persönlichen Routine zu tun haben, ihrer Gewohnheit, mit ihrem Verhältnis, wie sie mit Geld umgehen, wie sie an Projekte umgehen oder wie sie mit Mitarbeitern oder Kollegen umgehen, das ist ja viel persönlicher. ist natürlich viel, viel schwieriger. Das heißt, es fühlen sich ja ständig Leute auf den Schlips getreten. Wenn, egal was du für ein Video machst in diese Richtung oder für ein Buch schreibst oder sowas. Ja? Und dann gibt es natürlich auch immer Leute, es gibt auch wirklich verlustige Hater, die selber zum Beispiel Bücher in der gleichen Kategorie schreiben und dann sauer sind, wenn dein Buch besser ist und dann irgendwelche Sachen darunter schreiben, obwohl sie das Buch ja gar nicht gelesen haben, offensichtlich. Das ergibt sich auch aus diesem Text. Aber da wird dann erstmal was geschrieben und dann kriegst du das ja nicht wieder weg. Also du kannst ja nicht einfach so Kommentare löschen lassen bei Amazon oder bei Google-Bewertungen und so. Ne? Das heißt, das ist dann schon scheiße und man konzentriert sich dann zu sehr darauf. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass unser Gehirn auf diese Negativität eigentlich gepolt ist und sich darauf zu konzentrieren. Da sind dann 200 Likes und dann sind da 5 Dislikes und man denkt sich so, wieso sind da 5 Dislikes? Ja, ich weiß. Also ich muss mich da auch immer wieder drauf besinnen. Und ich ärgere mich auch manchmal über Kommentare. Und ich habe auch Freunde von mir, die auch in der Öffentlichkeit sind, die dann Kommentare bekommen, die nichts mit den Inhalten zu tun haben. Ja? Bei Frauen ist das ein ganz großes Problem, weil dann immer gesagt wird, wie hat die denn für Pustebacken oder was hat die denn für eine Frisur oder weißt du, so. Also es ist dann halt noch viel oberflächlicher, was Frauen angeht, obwohl es nichts mit dem Thema zu tun hat. Und das ist wirklich erschreckend. Und das ist auch schwierig natürlich da, sage ich jetzt mal, drauf zu bleiben, zu sagen, ich ignoriere jetzt den Typen einfach oder den Idioten, der das da jetzt geschrieben hat, ja, weil es ist natürlich, tut natürlich auch erstmal weh, aber das ist ja nicht das, worum es geht. Es gibt dann immer wieder Leute, die dann auch da drunter schreiben, was ist denn das für ein Idiot und so weiter, darum geht's doch hier gar nicht und bla 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 bla. Ja, und du kannst dir sicher sein, es geht allen so, aber wenn du in die Öffentlichkeit gehst, wenn du aufstehst als einer der Einzigen, die meisten bleiben ja sitzen, ja, so, dann gibt es halt auch immer 5% der Leute, die das kritisieren und die sind oft, haben wir das Gefühl, lauter als die anderen.
Spannend, dass du das sagst, weil mein Eindruck war auch schon, dass als Frau in der Öffentlichkeit du schneller angegriffen wirst. Also vor kurzem stand tatsächlich bei mir, und das habe ich gelöscht unter einem Video, ich sehe aus, es war nicht nett. Und aus diesem Grund bin ich nicht kompetent. Wo ich echt gedacht habe, also gut, es ist eine subjektive Meinung, wie ich aussehe, aber da auf mein Inneres zu schließen und daraus einfach zu kombinieren, dass ich nicht kompetent bin, dass ich nichts zu liefern habe, da habe ich auch erstmal geschluckt.
Ja, das ist wirklich sehr traurig, dass sowas immer wieder mal kommt. Und aber also ich muss sagen, in dem Fall würde ich das einfach, ich würde auch nicht mal da antworten, sondern ich würde es wirklich dann den Nutzer sperren und draufgeschissen. Geh kurz an die frische Luft, ne? Geh auf den Balkon oder unterhalte dich mit einem Freund darüber oder sowas, ja. Oder vielleicht machst du auch einen Screenshot, schickst das irgendjemandem und dann, dass du das einmal für dich einmal abarbeitest. Okay. Ja, aber dann einfach den Nutzer wirklich sperren, weil das hat jetzt auch keinen Sinn, damit irgendwem drüber zu diskutieren, in solchen Fällen gerade. Also ich kenne das auch, ja, dann manchmal, also gerade jetzt, es gibt ein paar Leute, die ich kenne, die dann unbedingt darauf reagieren wollen und die dann auch sauer sind und dann schreiben, du blöder Arsch und so weiter, du siehst ja selber aus wie bla oder weiß ich was, ja, aber das führt zu nichts, weil dann geht es erstmal los, dann kommt der nochmal und wenn du den dann noch fütterst, dann weißt du nicht, dann hüpft er von YouTube zu Amazon und meldet sich unter falschen Namen an und schreibt irgendwelche Scheiße unter deine Bücher. Ja, wirklich, das machen die Leute. Mhm. Also wenn du das, manchmal kannst du das ja ganz gut nachvollziehen, weil die dann die gleichen Namen oder was auch immer nehmen und dann denkst du dir, es ist wirklich, wie viel Zeit die Leute da vertrödeln. Das sind Leute, die keine Ahnung, professionelle Hater, die wahrscheinlich von Video zu Video hüpfen und jemanden kritisieren, um sich selbst irgendwie besser zu fühlen. Und da muss man immer daran denken, wie du eine Sache machst, machst du alles. Ja, und das ist natürlich traurig für diese Person, dass die solche Sachen macht, ja, weil erfolgreiche Menschen würden sowas nicht machen. Die würden ihre Zeit nicht vergeuden, irgendwem irgendwelche komischen Sachen an den Kopf zu werfen, wenn es jetzt kein fachliches Problem ist, ja. Also von daher, mach dir das bewusst, genau diese Sachen, dieser Käse, ja, hak das für dich ab, sag einfach mal, ja, du bist ja ein großer Charmeur, ne? Bist ja wahrscheinlich ein ganz großer, sehr erfolgreich, sonst würdest du, oder du schreibst einfach irgendwas dahinter, sowas in diesem Sinn, also für dich persönlich schreibst du das hin, du schreibst es nicht wirklich hin. So, und dann hast du das abgehakt. Also, ja, und ja, das gehört nun mal leider dazu. Jetzt stell dir mal vor, du bist noch in dieser General Fame-Ebene, sowas wie Thomas Gottschalk. Ja? Das ist viel furchtbarer. Weil da ist es so, dass du dann halt mit einer Zielgruppe konfrontiert bist, die im Grunde genommen gar nicht deine Zielgruppe ist, weil dich dann jeder kennt. Und dann wirst du von jedem irgendwie kritisiert. Das musst du dir mal vorstellen, ne? Was da für ein Level ist, wo jeder Idiot auf einmal eine Meinung zu dir hat. Ja, und da muss man auch irgendwie mit klarkommen. Ne? So, also deswegen lieber darauf konzentrieren, wer bleibt im Raum, wer pusht mich hier, wer ist meine Zielgruppe, ja, und nicht, welcher komische Betrunkene hat sich hier gerade zufällig auf mein Video verirrt und schreibt hier irgendwelche Quatschkommentare dazu, ja. Also das kann man ja nicht ernst nehmen.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, auch die Tipps, die du gegeben hast, gelten für online genauso wie für offline. Und es sollte auch, wenn man einfach etwas Neues ausprobiert, wenn man etwas Neues anwendet, nicht die Angst vor solchen Hatern, ob offline oder offline da sein, sondern eher die Freude daran, in irgendeiner Art und Weise die anderen Menschen begeistern zu können, denen was Gutes zu tun, es nicht perfekt zu machen, weil ich finde, auf der anderen Seite, wenn es nicht ganz perfekt ist, ist es, so sehe ich es häufig auch, viel liebevoller und wird viel wertschätzender angenommen. Nicht umsonst heißt es, Perfektion erzeugt Aggression. Wir haben doch eigentlich gar keine Lust auf Perfektionismus, sondern mögen diese kleinen menschlichen Ecken und Kanten, die es im Online-, im Offline-Bereich gibt, und die uns dazu bewegen sollten, anzufangen, loszulegen, umzusetzen und nicht zu sagen, oh, da ist aber noch eine Kante oder da ist noch ein Haar in der Suppe.
Das ist genauso wie mit Städten. Ja? Du wohnst ja in Köln und in Köln kennt das ja jeder. Das ist so eine gewachsene, richtige gewachsene Stadt. Ja? Also mit allen, auch mit allen Gässchen und Einbahnstraßen und dem Platzmangel sozusagen, der mit verbunden ist. Aber das Schöne ist, du hast halt wirklich so eine Art organische Stadt, organisch gewachsen. Und es ist auch mal krumm und schief und mal groß und klein, es ist nicht einheitlich. Und was wäre das andere? Das ist das, was in den 70er Jahren versucht wurde, wo welche Plattenbauten gebaut wurden, riesige Konstrukte, ganze Welten mit 1000 Wohnungen und einem Supermarkt in der Mitte und einer U-Bahn-Station und bam. Und das ist das Konzept, als würden Menschen sich so funktionieren wie keine Ahnung, dressierte Ameisen, ja, und auf einmal will aber keiner da wohnen, weil der Individualismus halt fehlt in dem Konzept und das Organische. Genau wie du gesagt hast, wir mögen es ja, wenn es lebendig ist, ja, wenn es auch bunt ist, ein bisschen durcheinander, ja. Wir brauchen nicht diese absolute Ordnung wie diese Plattenbauten. So, und das ist ja auch das, was man jetzt merkt. Es sind jetzt nicht so beliebt, diese Plattenbauten, sondern eher die gezwungen sind, da zu wohnen, weil sie nichts anderes finden, ja, die wohnen dann da. Aber die Idee dahinter ist ja auch so eine Perfektion, weil sie gedacht haben, das wäre das Konzept der Zukunft. Es gibt ja diesen bekannten Architekten, nach dem immer auch diese Straßen benannt sind. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der heißt. Gropius, glaube ich. Mhm. Gropius, der ist ja dafür sinnbildlich für diesen Baustil, könnte man mal sagen, ja. So, und das haben sie als futuristisch und als perfektionistisch angesehen, aber so funktionieren die Menschen halt nicht. Und selbst wenn du eine Neubausiedlung hast oder sowas, ja, dann wollen ja auch, jeder will sein eigenes Haus haben und möglichst individuell. Nicht jeder will das gleiche Haus, sondern selbst wenn sie alle das gleiche Haus haben, dann will einer das lieber in Rot und der andere in Blau.
So. Das ist das Das ist das eine. Und wenn ich mir jetzt so diese Neubausiedlung angucke, sie wird dann erst attraktiv, wenn hier mal ein Strauch steht, der nicht ganz gerade geschnitten ist und da ein paar Blümchen aus dem Rasen kommen. Also das Unperfekte macht dann so eine Neubausiedlung einfach schön, liebens- und lebenswert.
Ja, so ist es. Mhm. Und letztendlich ist es halt auch wieder wirklich total subjektiv, was du als Perfektion ansiehst. Und wenn jetzt jeder, der jetzt sozusagen den Schritt in die Öffentlichkeit geht, den möchte ich auch nochmal sagen, also nicht jedem gleich die Handynummer geben oder sie überall veröffentlichen, weil sobald du halt jetzt eine bestimmte kritische Masse erreicht hast, sage ich jetzt mal, wirst du halt auch natürlich vielleicht von dem einen oder anderen belästigt, auch mit positiven Sachen, weil wenn die Handynummer erstmal rausgegeben ist, da dann wird sie vielleicht auch genutzt. Ja, und das ist auch der Fall bei vielen, die halt starten, sobald dann auf einmal der Podcast größer wird oder so, ja, melden sich dann halt viele Leute unkontrolliert und man kann den Leuten dann nicht gerecht werden. Mhm. Man kann selber, es hält einen selber auch auf, ja, man muss das auch ein Stück weit systematisieren. Also manche denken dann auch, oh nein, ich kann, wenn ich meine Nummer jetzt nicht rausgebe, das wirkt ja so, als wäre ich irgendwie arrogant. Aber es ist halt so, wenn du dann viel Staub aufwirbelst, ja, und sich die Leute dann melden, ja, oder sich dann sogar noch Hater deine Handynummer haben, weiß ich, was die damit machen. Deshalb da lieber noch mal ein bisschen vorsichtiger sein, lieber die Büronummer weitergeben oder E-Mail-Adresse oder Terminformulare. Das würde ich dann auf jeden Fall empfehlen.
Dankeschön. Sag mal, Dave, du hast zwar jetzt erst Fang an geschrieben. Was ist dann aber so deine folgenden Fang-an-Projekte? Was dürfen wir von dir noch erwarten? Was hast du noch in der Pipeline?
Ja, ja, also ich bin sehr umtriebig. Ich habe sogar schon ein neues Buch, an dem ich arbeite. Mhm. Das ist ein Buch, wo es um Podcast geht, übrigens. Und mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Ich weiß noch nicht, wann es erscheinen wird. Und generell bin ich jetzt gerade an einem größeren Content-Marketing-Projekt dran, für mich persönlich, neben anderen Projekten, an denen ich mitarbeite, wo ich im Hintergrund arbeite. Und ich freue mich auch über die Buchprojekte, die ich auch begleite. Also da ist jetzt gerade ein Buch veröffentlicht worden, das ist von der Immobilieninvestorin Babs Steger. Die Unmögliche heißt das Buch. Mhm. Und das geht auch ganz gut in diese Richtung, über die wir jetzt hier gesprochen haben, weil die halt auch extrem kritisiert wird oder wurde für das, was sie tut und die Leute das für unmöglich halten und sie sich auch sehr unkonventionell gibt. Also sie ist ja unmöglich, wie die rumläuft sozusagen. Ja. von daher dieser Titel. So, und das, das habe ich mit sehr viel Leidenschaft auch begleitet. Und so gibt es auch noch einige andere Projekte, an denen ich arbeite, die nach und nach kommen. Wir haben mein eigenes nächstes Buch. Ich denke mal, es wird vielleicht so im März kommen. Ja.
Diesen März? Könnte,
ja.
Ja, Umsetzungsguru, keine Frage.
Ja, also es ist schon fertig geschrieben, aber es muss dann danach geht's ja dann immer los, ne? Das muss ja dann auch alles lektoriert werden und gesetzt werden und so weiter und das Ganze drumherum. Das dauert dann doch alles ganz schön lange, damit man da ja. Also wir sind natürlich viel, viel schneller als die klassischen Verlage, die brauchen ja immer ein Jahr für ein Buch, so ungefähr. Ja, und wir veröffentlichen jetzt hier eigentlich in jedem Monat ein Buch, also an dem wir mitarbeiten. Ich finde es mega spannend, mich mit den Inhalten zu beschäftigen. Und die Leute haben ja alle, also die Welt ist ja voller Geschichten. Und wir müssen immer so sehen, es ist ja nicht nur Info, 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 wie so ein, sondern wir müssen es immer konsumieren können. Und wir können gut über Geschichten konsumieren. Und wenn wir die Info mit der persönlichen Geschichte verknüpfen, dann ist das für unser Gehirn es ist einfach spannend, So ist es, ja. Und so ist es ja auch wiederum bei den Steinzeitmenschen gewesen. Ich war ja nicht bei den Steinzeitmenschen, aber so ist es ja irgendwie überliefert. Alles über Geschichten, alles über Storytelling. Das heißt, wenn du das Storytelling beherrschst, dann kannst du auch komplexe Inhalte darstellen. Damit schließt sich da der Kreis. Weil so funktioniert es ja auch bei 5 Ideen YouTube-Kanal und Podcast. Und Einstein soll ja mal gesagt haben, es ist nicht schwierig, komplexe Sachen komplex darzustellen, sondern die Schwierigkeit besteht darin, komplexe Sachen einfach darzustellen. So, und das ist das neue Denken. Früher waren die Wissenshoheiter, haben gesagt, wir sind so cool, weil sie so viel wissen und es ist viel zu kompliziert, das zu erfahren. Das ist der alte Kram. Und heute ist der Gewinner, der es schafft, dass die anderen auch was lernen, weil das Wissen muss geteilt werden. Und das ist die große Herausforderung, weil das Wissen ist ja überall verfügbar. Mhm. Aber wie kann man es jetzt implementieren? Wie kann ich es wirklich lernen? Wie kann ich es anwenden? Wie kann ich es in mein Leben reinkriegen? Das ist es dann letztendlich. Und wir sind natürlich auch geflutet. Wir müssen also auch filtern. Mhm.
Sehr, sehr spannend. Och, Dave, ich könnte mit dir, glaube ich, noch stundenlang erzählen. Aber ich habe schon wieder ein paar Ideen für unser nächsten Podcast, was cool. Ich dich noch alles fragen werde. Jetzt möchte ich aber meinen Zuhörern und wenn ihr über YouTube guckt, auch Zuschauern, dich nochmal mit der einen oder anderen Frage beglücken. Das heißt, dass du uns noch eine andere Seite von dir zeigst. Eine Schnellfragerunde, zu der ich dich jetzt einladen möchte.
Ja, ich bin dabei.
Gut, ich starte mal mit der ersten Frage. Dave, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Hervorragend. Zweitens, für was stehst du nachts auf?
Also meistens für meinen kleinen Sohn. Okay. Also ich habe 2 Söhne und der eine, der wird jetzt immer sehr viel nachts wach. Ah. Das ist echt, echt hardcore zu dieser Phase. Ansonsten, ich stehe auch manchmal nachts auf und spreche schnell Visionen oder Träume in mein Handy, damit ich sie nicht vergesse. Mach die Augen nicht mal auf. Ich nehme das Handy und spreche es dann einfach so direkt rein, damit es richtig frisch aus dem Kopf kommt. Solche Sachen mache ich. Und manchmal stehe ich nachts auf und wenn ich nicht schlafen kann, dann lade ich mir ein Hörbuch runter und ziehe mir ein Hörbuch rein, auch wenn ich das schon mal kenne. Also solche Sachen mache ich nachts, ja.
Okay, danke. Wenn du, lieber Dave, ein Lebensmittel wärst, welches und warum?
Das ist aber sehr schwierig. Erstmal auf alles vorbereiten, dann wird man gefragt, was man für Lebensmittel hat. Okay. Okay, ich denke, ich wäre gerne ein Ei.
Warum?
Weil ein Ei ist so zart und zerbrechlich, aber wenn du es kochst, dann wird es hart.
Cool. Ja, die Antwort hatte ich noch nicht. Danke. Auf welche Frage hattest du in letzter Zeit keine Antwort und wie bist du damit umgegangen?
Also bei mir, worauf ich keine Antwort habe, das ist das große alte Lied mit den Kindern, wenn die zum Beispiel nicht in den Kindergarten wollen. Ja? Zum einen möchte ich gerne die auch so freiheitlich wie möglich erziehen und möchte ihnen die Freiheit geben, das selber zu entscheiden. Und finde diesen Erziehungsstil oder Nicht-Erziehungsstil finde ich auch gut. Aber das in der Praxis umzusetzen, ist halt echt extrem schwierig. Wenn die Kinder zum Beispiel nicht in den Kindergarten wollen, aber im Endeffekt müssen sie dahin, weil du hast Termine, du musst arbeiten, du musst irgendwas anderes machen. Ja, das Kind kann nicht alleine zu Hause bleiben. Und dann musst du das Kind dann da quasi in den Kindergarten zwingen. So, das ist die Frage, wie kann man das jetzt wirklich mal umsetzen? Ich kenne da auch Podcasts zu und Instagrammerinnen und so weiter, die sich ja diesem Thema widmen. Aber ich habe immer das Gefühl, es ist so, also ich kann das irgendwie nicht richtig umsetzen, dieses Konzept. Das ist wirklich gerade die größte Challenge in diese Richtung. Genauso auch zu überlegen, okay, wohin sollen die Kinder zum Beispiel in die Schule? Was ist da wichtig? Was für eine Schule? Was für ein pädagogisches Konzept, was bin ich bereit für diese Schule zu opfern? Also wohin gehe ich für diese Schule? Ja, weil die kommen ja nicht alle zu mir, die Schulen. Ne? So, und das finde ich schon auch einen signifikanten Schritt. Das sind so die Überlegungen, wo ich auch absolut ratlos bin, weil wo ich auch nicht weiß, also wer mir da so genau helfen kann. Ich bin da auch in der Literatur, ich bin da mit Vereinen, gucke mir das an und so weiter und versuche mich da zu finden. Das ist auf jeden Fall eine der größten Challenges.
Dann drücke ich dir die Daumen, dass du da die richtigen Antworten für dich, / für euch findest.
Dankeschön.
Nächste Frage. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, welche wären das?
Drei Wünsche. Also, dann hätte ich sehr gerne immer jemanden, der für mich aufräumt zu Hause. das wäre Wunsch Nummer 1, ja. Das zweite wäre, also ich würde mich definitiv freuen, wenn ich meine Liebsten und mich vor, also gesundheitlich schützen könnte. Mhm. Also so eine Art Zaubertrank, mhm. Gesundheitstrank, ja, ja, damit die halt nicht krank werden und so weiter, das sollte eigentlich an erster Stelle stehen.
Ich drehe das jetzt um, ich schneide es und dann kommt es zuerst. Ja, das ist
gut. Was würde ich mir sonst noch wünschen? Ansonsten würde ich mir wünschen, ich glaube, dass ganz viele Leute den Wert von Freiheit erkennen sollten und sich dadurch viele Probleme erübrigen würden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Freiheit ist das höchste Gut und die Kehrseite von Freiheit ist aber Eigenverantwortung. So, und viele wurden dazu erzogen, Freiheit nicht zu denken, man wäre frei, ja, aber akzeptieren sozusagen Unfreiheit, weil sie lieber keine Verantwortung haben möchten. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Problem. Also das meine ich, wenn ich dann sage, ich möchte, dass die Leute den Wert von Freiheit wieder zu schätzen wissen.
Toll.
So, jetzt weißt du auch, was ich meine mit den philosophischen Ergüssen in meinen Podcasts. Ja, das ist ja manchmal so, wenn man sich alleine vors Mikro setzt, das ist auch so ein intimer Moment. Ja, also jetzt sind wir ja zu zweit, wir schauen uns ja an. Aber wenn du alleine vor dem Mikro bist und einfach so vielleicht sogar mit Augen zu deine Gedanken rausschnatterst, dann das ist irgendwie auch mal geil.
Das glaube ich. Sehr cool.
Also so mache ich es halt auch oft. Ja.
Vielleicht kommst du bei der nächsten Frage auch ins Philosophieren. Auf was kannst du nicht verzichten?
Also ich würde jetzt, natürlich kann ich jetzt nicht auf meine Familie verzichten oder so. Aber das hört sich jetzt eher so an, als wenn du meinst, auf was für ein Essen oder was für eine Gewohnheit oder so. Ich würde wahrscheinlich nicht verzichten auf also, ich weiß nicht, ich finde auch jetzt zum Beispiel so Fähigkeiten wie Lesen oder sowas, finde ich jetzt unheimlich wichtig. Da würde ich jetzt auch nicht drauf verzichten wollen. Deswegen, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst, aber worauf ich nicht verzichten wollte, wäre die Freiheit zu haben, einfach mal in Ruhe gelassen zu werden.
Dankeschön.
Jetzt habe ich die ausgetrickst. Ja, dreimal gedreht, ja.
Die letzte Frage. Dein Lieblingsschulfach, welches war das früher?
Sachkunde. Also Sachkunde war das erste Lieblingsfach in der dritten, vierten Klasse.
Und welches kam danach?
Später war es Philosophie. In der 11. Ja. Ja, das fand ich gut. Aber ansonsten Geografie fand ich auch immer gut. Sowas, ja. Also Deutsch mochte ich auch. Die Epochen, also eher so die Oberstufen-Deutschunterricht. Aber vorher Sachkunde, weil ich da einen guten Lehrer hatte. Der hat mich auch auf den richtigen Pfad gebracht, damals in der dritten, vierten Klasse. weil so irgendwie einfach ein guter Lehrer, der einem irgendwie, der einen motiviert hat und der für mich so den ersten Schubs gegeben hat. Das war Herr Grube.
Aha. Herr Liebe Grube. Grüße an Herrn Grube.
Ja, ich weiß leider nicht mehr, wie der mit Vornamen hieß. Und ja, das musste ungefähr 93, 94 oder sowas gewesen sein.
Dann kann sich und, jetzt jeder ausrechnen, wie alt du bist.
Ja. Da war der Herr Grube.
Lieber Dave, ganz, ganz lieben Dank für deine Ausführungen natürlich zum Thema Umsetzung, Anfangen und auch für die Schnellfragerunde. Und selbstverständlich bekommst du in den Shownotes alle Links, die es zu Dave gibt, also die zu seinen Podcasts. Wie ist die Mehrzahl?
Podcasts, ja.
Podcasts führen zu seinem YouTube-Kanal und auch zu seinen Büchern. Oder ansonsten, wenn du ihn schreiben möchtest, nein, es gibt nicht die Handynummer, sondern die Kontaktdaten, die auch über die Homepage zu finden sind. Also von der Seite her lade ich dich ein, wenn du Dave noch nicht kennst, lerne ihn und seine ganzen Veröffentlichungen kennen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dir sage ich jetzt erstmal ganz, ganz lieben Dank, Dave, für das tolle Interview. Und wünsche uns allen natürlich noch einen schönen Tag. In diesem Sinne, lass es krachen. Deine Nadine Krachten.
Sehr schön.